ARD Sounds.
Berlin Sounds. Inside.
Hallöchen, hier ist Anja Kaspari mal wieder. In dieser Folge, die ihr jetzt gleich hören könnt, habe ich eine Musikerin zu Gast, die eine sehr spannende Ost-West-Karriere hatte, nämlich Veronika Fischer. Ist eine tolle Sängerin, sie ist auch sehr sympathisch und offen und hat mir auch echt unbequeme Fragen beantwortet. Ja? Zum Beispiel wollte ich wissen, warum sie so wenig Lieder selber geschrieben hat oder warum sie immer nur mit Männern gespielt hat oder, und die war eigentlich voll frech, ob sie am Hungertuch nagt. Aber das klingt jetzt viel unhöflicher, als es gemeint war, so ohne den Kontext drumherum. Deshalb hört euch doch einfach die ganzen 30 Minuten an. Man lernt nebenbei auch eine Menge Geschichtliches, vor allem über die DDR. Also ich bin Veronika Fischer wirklich dankbar für ihre Ehrlichkeit. Und ich wäre euch dankbar, falls ihr sie noch nicht kennt, wenn ihr der Vroni mal eine Chance gebt. Zu Gast ist jetzt eine Sängerin, die ein Superstar in der DDR war, die so bekannt und wichtig war, dass man ihr 1981 sogar erlaubte, im Westen zu wohnen und im Osten zu arbeiten. Was aber, glaube ich, nicht lange gut ging. Herzlich willkommen, Veronika Fischer.
Ja, hallo. Ja.
Veronika, du bist ja seit über 40 Jahren Berlinerin, ne?
Ja.
Ja. Eigentlich aber in Thüringen geboren.
Eigentlich noch länger bin ich Berlinerin. Ich bin schon 74 nach Berlin gekommen, Ostteil.
Ja.
Und das ist dann noch ein bisschen länger.
Stimmt. Du bist ja mit drei Schwestern aufgewachsen, in Thüringen noch. Und jede von euch musste ein Instrument lernen.
Ja, na musste nicht. Sie haben das dann auch gewollt, offenbar. Nicht jede, die Jüngste nicht. Ich habe ja noch eine jüngere Schwester, die 9 Jahre jünger ist. Und ich habe dann auch Instrumente gelernt. Ich habe ja dann mit 12 Gitarre gelernt und dann wollte ich ja Musik studieren. Und da musste ich dann, Weimar sagte, ich soll noch ein bisschen Klavier üben und 2 Jahre noch üben. Da war ich 14 und habe dann mit 16 Aufnahmeprüfungen, habe dann Klavier nochmal gelernt, 2 Jahre. Ne?
Und war schon damals klar, als du 12 warst, dass du eine außergewöhnlich tolle Stimme hast?
Nein, natürlich nicht. Aber ich habe beim Singen gemerkt, dass die Leute sich freuen. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Ich habe dann erstmal mit meinen Schwestern gesungen und Folklore und Volkslieder und sowas. Und die wollten dann nicht mehr, die waren ja älter als ich. Die wollten dann ihr Leben leben. Und ich habe dann durch das Gitarre spielen, habe ich dann mich selbst begleitet. Und das habe ich dann in der Zeit, habe ich dann schon so kleine Wettbewerbe mitgemacht und habe gemerkt, dass das offenbar ganz gut geht, weil ich immer da so ein bisschen was abgegriffen habe. Und
Geld?
Nee, Geld nicht, nein, Geld noch nicht. Aber ich habe immer meistens erste Plätze gemacht oder die Leute haben sich gefreut über das, was ich gesungen habe. Und es lag auch an der Schule. Die Schule hat meine Eltern darauf hingewiesen, dass ich offenbar ganz begabt sei, musikalisch und auch in der Schule und sowas alles. Und meinen Eltern empfohlen, also gewisse Musikhochschulen anzusprechen, anzuschreiben. Und so war das erst Weimar und dann später war es Dresden, ja.
Und schon fast oder während oder nach dem Gesangsstudium in Dresden hast du ja auch schon in Bands gespielt, ne?
Na, schon während des Studiums.
Genau, während des Studiums.
Ich habe da schon, also ich musste fragen, weil ich erst klassische Ausbildung hatte.
Ja.
Das gab es in der DDR damals noch nicht, also für populäre Musik. Das hat sich dann erst später dann so ergeben. Ich habe ja da noch 2 Jahre bei einer Oratoriensängerin bin ich ausgebildet worden. Ich hatte ja überhaupt keinen Gesangsunterricht vorher. Ich habe ja rein natürlich gesungen, was auch nicht schlecht war.
Was ist besser, natürlich oder studiert?
Das kommt drauf an. Also ich habe nicht bedauert, dass ich das gelernt habe. Ich habe dadurch mehr Möglichkeiten gehabt. Also ich habe ja dann eine Art Mischstimme gelernt. So lernen das ja die klassischen Sänger. Habe mich dann aber immer mehr trotzdem für die schlanke Stimmführung, so heißt das dann, die schlanke Stimmführung in der populären Musik entschieden. Also ich fand, meine überzogene Bruststimme hat mir besser gefallen, als sozusagen von oben gemischt, als was die Profis. Da wird die Stimme von oben gemischt, sodass es durchgeht. Harmonischer ist. Also ich habe mich dann für die andere Version entschieden, auch dadurch, dass ich schon so früh auf der Bühne war.
Selten sitzen hier Leute, die so die Stimme beschreiben können. Du hast ja dann bei Sternkombo Meißen gesungen und danach dann bei Panterei. Und wenn man mich fragt, ist das, was ich hier jetzt kurz einspiele, eins der besten deutschsprachigen Lieder aller Zeiten? Ich kriege da jedes Mal Gänsehaut.
Die Nacht streckt ihre Hände aus, deckt alles ringsum zu. Ich bin allein in meinem Haus und finde keine Ruhe.
Zeit. 21 Jahre warst du damals alt.
Genau.
1972 kam das raus, ne? Nachts von Panterei.
Genau.
War das eigentlich bei dieser Band Panterei so ein bisschen wie bei den Sugar Cubes? Also die Sugar Cubes sind ja die Band von Björk gewesen und die hatten früher zwei Sänger, also Björk und Einar, das war der Mann. Mhm. Und immer wenn Einar gesungen hat, och, war man irgendwie genervt und wollte wieder Björk hören. Und deswegen waren dann alle Fans auch total froh, als sie irgendwie 93 endlich Soloplatten gemacht hat.
Mhm.
War das bei Panterei, war doch auch noch ein Mann.
Herbert Reilich.
Ja, und Herbert wollten aber die Leute auch lieber dich hören?
Also mir hat mal Frank Hille gesagt, bei dir haben die Leute am meisten geklatscht. Also ich weiß es nicht, aber Herbert war sehr kreativ und er hat das ja auch komponiert in nachts. Ne? Er war ein Musiker, der gesungen hat und da gibt es eben einen kleinen Unterschied, wenn man sich mit Gesang beschäftigt. Und ich war ja da gerade in einer Ausbildung und habe das da auch gut angewendet. Also das gab es, aber Herbert wurde genau auch sehr geschätzt und so. Ich würde
aber
jetzt nicht sagen,
konsequenterweise hast du ja dann auch bald schon deine eigene Band gegründet, die Veronika Fischer Band, und hast 1975, ich halte diese Platte jetzt mal in die Kamera, den absolut deutschsprachigen Klassiker veröffentlicht. Dein Gesicht vorne drauf.
Ja.
Ist noch hier Amiga-LP, ich kann sie ja mal umdrehen, ist auch sehr hübsch.
Ja.
Als Hippie auf der Wiese sitzt.
Wir waren Hippies, das kann man schon sagen, wie man sieht.
Da sind ja nur Hits drauf, einer ist besser als der andere. Und deswegen wüsste ich gerne mal, wie fühlt es sich denn an, so was Unsterbliches wie diese LP geschaffen zu haben?
Naja, das weißt du erst später. Kannst du ja in dem Moment, hat sich alles überschlagen in der Zeit. Ich habe das schon gehört, sehr früh. Erstens habe ich sehr schnell erkannt, dass Franz Bartsch begabt ist. Und ich habe ja mich auch sehr wohl gefühlt bei Panterei, muss ich sagen. Ed Zwilmser ist ja auch ein grandioser Komponist gewesen, der für Karat ja auch die ganzen großen Songs geschrieben hat. Aber er war eben auch sehr mit Herbert befreundet und da habe ich wenig Chancen gehabt, weil es waren eben Männerfreundschaften, die kann eine Frau so ohne weiteres nicht durchbrechen. Ich hätte auch gern mit ihm weitergearbeitet und er hat später auch gesagt, ja, wir hätten auch noch dieses und jenes machen können, aber er war dann auch nicht mehr so in der Lage dazu. Ich habe dann jedenfalls Franz Bartsch entdeckt bei Lift, der war ja Bassist. Und
dann bist du einfach hin und hast gefragt, ob er bei dir mitmacht.
Ja, ich habe einfach...
schon mutig,
ja, ich hatte überhaupt keine... Ich habe auch bei Modern Soul gesungen. Ich hatte gar keine Probleme, habe auch im Jazz mit Schumann gearbeitet, kurzzeitig. Also insofern, das ging alles wie von selbst. Ich hatte auch keine Angst, dass irgendwas passieren kann. Ich bin weg von Panterei, weil ich wollte eben mehr, also meine Songs in einem Stück singen und nicht hier mein Lied, da noch ein Lied, da noch ein Lied. Und das wollte Panterei nicht, die wollten mich nicht begleiten. Das weiß ich mittlerweile, kann ich das ja auch gut verstehen. Und da habe ich dann Franz Bartsch aufgesucht, gesagt, guten Tag, Franz. Wollen wir zusammen Musik machen? Du hast den Blues gesungen, hat er gesagt, von Panterei. Dann machen wir zusammen Musik. So einfach ist es wirklich gewesen, ja? Und so naiv.
Und wie du schon sagst, da passierte ja sehr viel in der Zeit. Das war total erfolgreich. Konzerte, Touren.
Ja, noch und nöcher, ja.
Und du hast auch noch ein Kind bekommen. Hast dich noch entschieden, ein Kind zu bekommen? Ein
bisschen später.
Okay.
Ja, das war dann, ich habe mein Kind ja 78 bekommen. Mhm. 79, ja, genau, 79.
Aber da warst du ja auf dem Höhepunkt, also, oder?
Ja. Ja, ja, also ich wollte das einfach dann. Ich wollte einfach mein Kind haben, ne? Also ich war eine klassische Frau auch noch, obwohl ich nur mit Männern unterwegs war und habe denen auch gesagt, so, ich bin jetzt schwanger. Und das hat keiner gut gefunden. Okay. Ist ja logisch.
Ja, ich finde es interessant, weil weibliche Zeitgenossen von dir, Tamara Danz, Uschi Brüning, Ute Freudenberg, Petra Zieger, ich glaube, die
Heinecke.
Die haben alle keine Kinder,
ne? Und so weiter und so fort. Ja, ja. Weil man schwer Kinder bekommen kann, wenn man viel unterwegs ist.
Und woher hast du diese Stärke, sowas zu entscheiden? Ich bin jetzt schwanger und basta? So,
naja, wir haben ein Meeting gehabt. da war ich ja gerade wieder, ich hatte zwischendurch eine Trennung, da gab es dann 4PS und meine Band, ich hatte noch mal eine andere Band gegründet und wir haben uns dann wieder zusammengetan, Franz Bartsch und ich, wir wollten wieder zusammenarbeiten. Da ist ja dann Goldene Brücken auch entstanden, das ist auch ein super Album. Jedenfalls, da waren wir wirklich gerade ein gutes halbes Jahr zusammen und ich war schwanger, ja. Und da habe ich beim Meeting gesagt, so...
Nicht mit Franz Bartsch, aber...
Doch, mit Franz Bartsch.
Du warst von Franz Bartsch schwanger?
Nein,
meinte ich
jetzt. Das hat auch die Stasi gedacht, ja.
Was?
Es war tatsächlich mein Mann, also wir waren da verheiratet. Und man sieht es meinem Sohn auch an, ja, dass es sein Vater ist. Also jedenfalls habe ich dann gesagt, so, sorry, ich bin schwanger. So, und alles brach zusammen. Oh, wir haben doch gerade angefangen und wir haben so super Konzerte gemacht gerade und so. Und Franz war wirklich der Einzige, der gesagt hat, du kriegst dein Kind, weil er hat selbst zwei Kinder und hat das sogar verstanden. Und da haben wir uns einfach vereinbart, dann 3 Monate zu pausieren. Bis zum 8. Monat habe ich gesungen, das würde ich nicht nochmal machen und das werde ich auch jetzt nicht nochmal. Da ist man schon flachatmig und ich habe ja auch die ganzen Größen Blues von der letzten Gelegenheit, alles so ausholende Songs, wo man Kraft braucht. Mhm. Und wenn man flachatmet, dann hat man Schwierigkeiten. Ich habe mein letztes Konzert hier in der Philharmonie gehabt. Da gab es einen Abend mit Holger Biege und jedenfalls, ich war die Letzte und alle haben sich nicht ausgekäst, bis ich dann dran war. Das war sehr spät und da ist es mir dann schwer gefallen. Da habe ich gesagt, Jungs, ich muss jetzt...
Man sah das ja auch.
Ja, ja, na klar. Und dann habe ich gesagt, ich muss mich jetzt zurückziehen. Und 3 Monate pausiert und habe kein Kinderjahr gehabt. Das war nicht so gut, muss ich sagen. Im Nachhinein, ich habe dann schon nach 3 Monaten wieder gesungen, weil alle gewartet haben. Ich konnte gut singen in der Zeit. Als Schwangere kann man sehr gut singen. Man kann viele Höhen erreichen.
Und die Mutter, die drängte.
Der Blues von der letzten Gelegenheit, von dem du gesprochen hast?
Genau,
war
da habe ich die hohen Töne auch mitgesungen, ja. Im Chor.
Oh. Und war das deine Idee, dieses Ha, Ha, Ha?
Naja, das hat sich so ergeben. Ich habe ja immer mitgewirkt an dem, was wir tun. Auch bei In jener Nacht und zum Beispiel, das sind dann auch Sachen, die habe ich dann mit beeinflusst.
Also deine Platten haben sich millionenfach verkauft, Nummer 1 in der DDR-Hitparade, Fernsehauftritte, Touren, auch im Ausland. Aber damals hast du in Ost-Berlin in deiner Wohnung gewohnt mit deinem Mann und deinem Kind und ihr hattet kein Bad und kein Telefon.
Und keine Heizung.
Ja,
wieso denn das? Ja, also eine Ofenheizung.
Ja, aber du warst der Superstar.
Ja, das... In der DDR gab es keine Wohnung, das war das Problem. Es gab wirklich keine Wohnung. Ich bin ja erstmal schwarz eingezogen und zwar eine Freundin von einem Bassisten, mit der ich befreundet war von Günter Fischer. Die sagt, du kannst in meine Wohnung ziehen. Ich habe ja in Dresden studiert und bin dann 73 und zwischen 74 umgezogen nach Berlin und zwar schwarz eingezogen.
Ja, aber ich meine, Veronika Fischer, also hat man sich da nicht irgendwie beeilt, dir wenigstens einen Telefonanschluss
anzulegen? Das hat doch überhaupt niemand interessiert. Hat niemand interessiert, nein, nein. Als ich dann wirklich sehr erfolgreich war, 75 war ja dann sozusagen der Knall mit der Platte und da bin ich auch im Kischstadion aufgetreten, das erste Mal, also sofort das erste Konzert war im Kischstadion vor 15.000 Leuten.
Wo war das?
Omega. In Budapest.
In Ungarn.
Mhm. Weil mein Mann war Ungar und ich war befreundet auch mit Musikern aus Ungarn, war viel unterwegs und die hatten das vorgeschlagen und das war sehr gut, aber jedenfalls war dann der DDR auch die Hölle los.
Mhm. Und hast du dann ein Telefon bekommen?
Nein, ich habe bis zum Schluss kein Telefon gehabt. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, aber das hatten auch andere nicht.
Nicht nur ich. Hat man denn... Ich meine, ihr wart sehr viel auf Tour, ihr hattet E-Gitarren, gute Schlagzeuge. Hat euch die DDR damit ausgestattet?
Nein. wir haben das selbst, also mein Mann und ich, wir haben die Technik gekauft und der konnte ja europaweit reisen und der hat die Dinge auch besorgt. Er hat zum Beispiel ein Mischpult aus London geholt, abgeholt. Er konnte sich ja bewegen. Das war
also
der
ohne den hättet ihr gar nicht so...
Na, er hat uns da sehr geholfen. Nicht? Ja. Er hat uns die Technik gestellt, denn wir hatten keine Möglichkeiten zu mieten. Ne? Mhm. Das war damals nicht möglich. So, und wir hatten dann am Schluss dieser Zeit hatte ich dann eine Wohnung, bekam ich dann eine Platte, große Wohnung.
Im Plattenbau?
Mhm. Plattenbau, da hatten wir auch Bad, aber ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt im 14. Stock. Ich habe die Vögel unten fliegen sehen, das habe ich gehasst. Ich bin auf dem Land groß geworden. Also das habe ja, wohnungsmäßig war es furchtbar, zugegeben. Mhm. Ja.
Was wie heute?
Vor allen Dingen keine Heizung. Ich meine, als Sängerin, ich war unterwegs. Ich konnte ja im Hotel duschen und so, das ging ja alles. Wir haben uns dann eine transportable Dusche eingebaut in die Küche. Und aber die Heizung, wir konnten ja nicht, wenn wir unterwegs waren.
Aber wenn
dann
in der Küche doch nur ein Waschbecken ist, ja. Wo ist denn dann das Wasser vom Duschen hingelaufen?
Also ich weiß nicht, wie das Lasso dann gemacht hat, das kann ich dir nicht verraten. Jedenfalls konnten wir da duschen. Ja.
Also ihr wart ja oft im sozialistischen Bruderland unterwegs, aber ihr durftet 1978 auch ins westliche, feindliche Ausland, also in die BRD, und habt mehrere Konzerte in Westdeutschland gegeben.
Ja, ja.
Und wieso wurde euch das erlaubt? Also musstet ihr da vorher irgendwie untersucht werden? Kam die Stasi vorbei? Also das ist ja nur wenigen erlaubt worden.
Naja, klar. Also ich bin von 75 an, vom Erfolg an, bin ich ja observiert worden. Das habe ich ja dann später erst gewusst. Wir haben das ja nicht genau gewusst. Und wir hatten sicher auch Wanzen in der Wohnung. Also ich weiß, dass unsere Nachbarn befragt wurden, ob wir auch nett sind und sowas alles. Die haben also alles dann abgecheckt. Den hat gar nicht gefallen, dass ich einen ungarischen Mann hatte, weil mich das freier machte und auch in gewisser Weise etwas politisch geschützter. Das weiß ich jetzt mittlerweile alles. Und natürlich wurde das geprüft. Ich wurde auch immer in die Keibelstraße zur Staatssicherheit, wurde ich auch verhört, wenn welche gegangen sind. Wieso ich denn nicht wüsste, was meine Kollegen tun. Ich war ja sozusagen die Chefin und müsste, habe ich gesagt, ich kann aber nicht.
Ach, da ist mal einer im Westen geblieben, ein Techniker.
Ach, oder so. Mehrfach. Also zweifach. Wir waren immer auch mal in West-Berlin, haben wir gespielt. Kommunistische Partei, kann ich mich noch erinnern. Und dann haben wir eine Tournee gehabt mit Schimmelpfennig, mit einem Agenten des Westens. Der muss auch gute Kontakte. Der mochte ja Sommernachtsball so gern und ist ja dann auch bei Tildeck erschienen. Sommernachtsball, bin nie gefragt worden, ob ich irgendwie auch mal Lizenzbeteiligung bekäme oder so. Das ist dann alles über mich hinweg.
Also Platten von euch, von dir, sind im Westen erschienen und du hast dafür nie einen Pfennig bekommen?
Nichts. Ich habe auch in der DDR nichts bekommen dafür.
Auch nicht?
Nein. Sänger wurden nicht beteiligt.
Ah ja, weil du nicht...
Aber nur die Sänger, wie Tamara Danz, wie Herbert Reilich, wie ich. Also wir wurden nicht beteiligt, Schlagersänger
nur
wurden
Texter
beteiligt.
Nur Texter und Komponisten.
Texter, Komponisten hatten ja Urheberrechte, klar. Mhm. Aber wir wurden nicht beteiligt. Das hatte man... Später hat mir das mal einer gesagt, der bei Amiga arbeitete, dass sie ja doch auch das Geld brauchten. Das war ja ein staatlicher Betrieb.
Aber Deutsche, ich hoffe, Scheine. Du nagst nicht am Hungertuch.
Nein, tue ich nicht. Aber damals war das schon nicht schön.
Man denkt, so ein Superstar hat dann auch Geld.
Na, ich habe die Arbeit gemacht. Ja. Natürlich von Live-Konzerten. Ich habe ja jeden Tag gespielt. Mhm. Von Live-Konzerten, davon haben wir die Technik. Das ist tatsächlich so. Ja, ich bin dann auch enteignet worden, als ich gegangen bin. Ja. Also ich hatte ja auch ein Konto mit den vielen Konzerten im Ausland, ne? Genex-Konto.
Und das hat auch die DDR behalten.
Hat die DDR, als die Mauer fiel, haben die mein Konto abgeräumt. Ich konnte ja nicht ran, als ich dann im Westen war.
Und wie war das, als du 78 zum ersten Mal im Westen der Republik warst? Hat es dir da so gut gefallen, dass du dachtest, ich will da auch rüber?
Nein.
Fandst du blöd?
Ich habe gewusst, dass keiner auf mich wartet. Ich fand es nicht blöd, aber ich fand auch nicht, dass es besser war. Man muss das wirklich verstehen. Es war in der DDR so, musikalisch ging es uns wirklich gut, weil wir, die Menschen waren sehr aufgeschlossen und der Rundfunk der DDR hat auch viel getan für seine Künstler. Wir hatten ja 60-40, also 60 nationale Musik und 40. Also sie haben ja auch die Musiker gebraucht. Das war nicht schlecht. Aber Bevormundungen waren natürlich immer an der Tagesordnung. Wenn du das machst, darfst du das. Oder zum Beispiel Angebote vom Goethe-Institut in Mexiko oder auch in Kanada aufzutreten für Leute, die eben die deutsche Lyrik mochten. Ich habe ja Lyrik gesungen.
Aber Goethe-Institut war das im Osten und im Westen, gab es das in beiden
Ländern? Das gab es, ja. Und, und die haben auch immer Verbindungen gehabt und haben das auch unterstützt. Aber das wurde immer abgelehnt. Es wurde immer abgelehnt. Irgendwelche Dinge wurden abgelehnt. Oder musstest an die Trasse fahren. Dafür durfte ich eben möglicherweise dann die, alles weiß ich auch nicht
Was
mehr ganz
an
genau.
Die Trasse fahren?
Ich war an der Trasse. Also die Trasse wurde ja gebaut. Das war ja diese Pipeline zwischen DDR und Sowjetunion. Und da, wenn du das machtest, also um die Bauarbeiter vor Ort zu unterhalten, hattest du also ein Bienchen und durftest dann vielleicht ein Konzert in West-Berlin machen. Also das war immer so ein Bauernkauf. Also wenn du das machst, darfst du das. Und,
also eigentlich wärst du gerne in der DDR geblieben?
Ideologisch ging es mir auf die Nerven. Es war eine Bevormundung in allem. Im Sprechen, im Reden, in dem, was man tat. Und das fand ich nicht gut. Mhm. Finde ich auch heute nicht gut, wenn das so ist. Also grundsätzlich finde ich es nicht gut, bevormundet zu werden. Ja.
Ich habe ja eingangs gesagt, 81 hat man dir dann erlaubt, im West-Berlin zu wohnen und im Osten noch aufzutreten.
Ja, aber da muss man natürlich wissen, Franz Bartsche war ja mein alter Ego sozusagen, der mir die Musik auf den Leib schrieb. Und der ist ja im Westen geblieben bei einem Konzert in, im Jazzkeller.
Wann war das?
Das war 80. War im Sommer 80. Und das war für mich natürlich ein Arbeitsverbot. Dadurch durfte ich nicht mehr auftreten.
Ah, als Strafe, weil dein...
Nicht als Strafe, weil das war ein Gesetz in der DDR. Künstler, die die DDR verlassen haben, war ja Republikflucht, war ja eine Straftat. Und wer die DDR verlassen hat, dessen Kunst wurde gesperrt. Das war ob das Schriftsteller waren,
Und dann wurde
Maler.
Nichts mehr von der Platte hier gespielt?
Nein. Nein, und wurde nicht im Rundfunk gespielt, als ich noch da war. Und ich hatte noch Konzerte, noch 3 Monate hatte ich noch Verträge, die durfte ich noch spielen, aber ich hatte nicht mehr meine Band. Also für Franz Bartsch hatte ich dann einen anderen Pianisten, Kirchmann, der dann bei Pankow, daraus ist ja dann Pankow geworden. Und ich konnte keine Konzerte mehr machen dann. Ich kriegte keine Angebote mehr. Die Bezirke haben im vorauseilenden Gehorsam mich nicht mehr eingeladen. Also ich konnte keine Konzerte mehr machen. Also ich war arbeitslos. Das ist der Grund, warum ich dann gegangen bin. Weil ich gesagt habe, nach Ungarn möchte ich nicht. Ich möchte nicht ungarisch singen, ich möchte deutsch singen. Doch in meiner Sprache.
Ja.
Und das war der Grund. Und dann war noch etwas, was wirklich interessant war. Wer, bei denen ich ja dann war, hatten ja schon...
Wer, also Warner.
Warner, genau. Bei denen war ich ja dann, habe ich einen Künstlervertrag bekommen. Die haben schon vorher, bevor ich die DDR verlassen habe, da war noch gar nichts zu ahnen, was da kommt, haben ein Angebot an Amiga gemacht, mit mir ein deutsches Album zu machen. Und das wurde abgelehnt. Auch.
Ja, aber dann hattest du natürlich schon das Gefühl, im Westen würde deine Karriere weitergehen können.
Das Gefühl hatte ich, aber ich konnte natürlich nicht sicher gehen, davon ausgehen. Aber ich habe gedacht, dann versuche ich es eben von vorn.
Und du hast dann, ich glaube, mehr als 20 Studioalben veröffentlicht.
Ich habe 22 Soloalben und ich habe ja noch Kindermusik mitgemacht, den Traumzauberbaum und so andere Dinge. Also viele andere und mit Günter Fischer habe ich auch Songs gemacht von Manfred Krug, der gerade die DDR verlassen hatte. Und dann hat mich Günter gefragt, ob ich denn nicht die Songs singen möchte.
Gab es dann eigentlich wie so einen Club der Ossis, die DDR verlassen haben, im Westen?
Nein.
Nein?
Nein.
War man nicht so verbandelt?
Nein. Im Gegenteil. Eigentlich eher wurde es zerfiel alles letzten Endes. Ich war aber befreundet mit Gerulf Panach und Christian Kunert, die ja bei Renft waren und im Knast saßen und abgeschoben wurden, die gar nicht die DDR verlassen wollten. Die empfanden sich als Sozialisten, aber die haben eben gesagt, was sie denken. Und das war nicht unbedingt so gern gesehen. Und dann, ich war auch mit Holger Biege etwas befreundet. Der hat mich manchmal besucht. Der hat ja auch dann in Hamburg gewohnt. Und
auch ein toller Sänger.
Ja.
Manche haben am Anfang gesagt, der klingt wie Xavier Naidoo.
Umgekehrt.
Natürlich, genau. Und war das dann schön für dich, als die Mauer fiel, dass plötzlich quasi deine Vergangenheit wieder da war und dass du vielleicht auch deine alten Fans wiedersehen konntest?
Das ist ja, das war für mich natürlich unendlich aufregend. Das war natürlich ein Geschenk, wobei ich sagen muss, ich habe die Musik auch im Westteil gern gemacht. Also Sehnsucht nach Wärme habe ich ja mit Passion eingespielt. Die haben das eingespielt, auch im Oppermann, und war auch ein guter Produzent, muss ich sagen. Und ich habe das ja dann so peu à peu wieder aufgebaut, was ich machen wollte, was am Anfang nicht unbedingt, mein erstes Album hat mir gar nicht so sehr gefallen. Das hat sich dann so ein bisschen als Zwang ergeben, aber mit Unendlich Weit ging das dann schon wieder so los. Das war das zweite Album, womit ich dann schon glücklicher war und auch langsam die Partner fand, mit denen ich gearbeitet habe, auch neue Texter und so weiter. Das war dann schon auch spannend, und ich habe dann das letzte Album, das fünfte, ich nenne es immer die blaue, ich habe das dann Veronika Fischer genannt, was ja dann eigentlich für den Markt nicht vorteilhaft ist. Ne? Aber Nein. Das war ein Album, was, ja, weil es eben nicht markant, das heißt nicht Sommernachtsball oder es heißt eben nicht Sehnsucht nach Wärme und so, es ist immer schwer einzuordnen. Oder zu, so muss ich jetzt auch immer sagen, es ist also aus meiner Sicht das fünfte Album, das, womit ich mich dann sehr zufrieden war.
Wir hören mal ein Lied von Woher, Wohin? Das ist quasi
Von meinem aktuell, wenn man so will, meinem letzten Album, weil ich bin ja nicht mehr so unterwegs. Ja,
was hab ich? Als ich sang, wie mir zumute war, griff er mir ins Haar, fragte, woher denn meine Schwere käme, ob ich mich meines Glückes schäme. Ich sagte nein, es muss wohl was anderes sein.
Griff er mir ins Haar? Das hat ja fast schon so ein MeToo, die Bedeutung von einem übergriffigen Mann. Oder?
Ich denke auch, das ist eher doch nicht übergriffig gemeint. Ja. Nein, das ist doch, aber ich meine doch, weil es bezieht sich ja auf die erste Beziehung sozusagen, die dann schon auch etwas Übergriffiges hatte. Da hast du recht, ja.
Aber es ist interessant, weil viele denken, du wärst eine Schlagersängerin, die so vielleicht Alben im Westen, die ersten oder so kennen. Aber das hier ist ja Liedermacherin eigentlich.
Ja, das ist ein Chanson eigentlich, Chanson, wenn man so will. Oder aber, Lied. Ja, ich habe mein Leben immer verschiedene Stilistiken gesungen und konnte auch alle singen. Ich habe genauso gut Nachtvögel gesungen, was eine große Ballade ist, von Detlef Petersen komponiert. Ich habe sehr vieles gesungen. Mit Schlager hat das alles überhaupt nichts zu tun.
Aber wieso bist du eigentlich überwiegend Interpretin geblieben und hast nicht irgendwann selber geschrieben?
Doch, habe ich auch.
Hast du auch?
Ja. Aber wenn man muss eben dann mein ganzes Material kennen. Ich habe natürlich sehr viel gemacht. Ich habe dann im Westteil mehr auch selbst geschrieben. Der Fremde zum Beispiel, oder das ist ja dann auf Spiegelbilder, oder habe natürlich auch immer mit Musikern gearbeitet. Man darf nicht vergessen, ich habe von Anfang an, 18, 19, mit tollen Komponisten gearbeitet. Da wird man erstmal tritt man erstmal zurück mit Ed Wilms oder auch mit Franz Bartsch, die also wirkliche Komponisten waren, die durchweg komponiert haben, die nicht nur irgendwelche Phrasierungen geschrieben haben. Da hast du selbst erstmal gar keinen Mut, das zu tun. Dann habe ich tolle Lyriker gehabt, Jens Gerlach und auch Kurt Demmler und später dann auch noch andere. Das ist schon, also es ist einfach Kunst, darf man nicht vergessen. Und deswegen habe ich das auch so verstanden. Wenn man mich als Schlagersängerin sieht, da hat man vielleicht gerade mal auf der Wiese gehört, obwohl es auch kein wirklicher Schlager ist. Oder vielleicht Klavier im Fluss. Aber wenn man mich kennt, Schneeflocken, alles sind Ballade, weiß man, dass es nicht so ist.
Und du hast ja jetzt sehr viele Namen genannt, alles Männer. Ist das schwierig? Ging es dir auch manchmal auf den Nerv, dass du immer die einzige Frau warst, wie so ein, wahrscheinlich so fast wie so ein Exot auch? Oder ist dir das gar nicht aufgefallen?
Du meinst in der DDR?
Oder nee, was? So generell im Musikkosmos.
Nein, immer in Deutschland
waren es, nein, da gibt es ja viele Männer Frauen auch.
Ja, es gab einfach, es waren die besten Musiker, die ich kannte. Und hätte ich eine Frau gekannt, die toll spielt, hätte ich auch mit ihr. Ich habe das ja auch selbst in den Händen gehabt. Habe ja alles Musiker. Ich habe dann in der zweiten Band von Lance, die so eine Big Band war im Jazz, Bereich. Es waren einfach die Männer, die am ehesten meine Musik, die sich leichter anhört, als zu spielen ist. Das ist mir immer gesagt worden, dass sie schwierig zu spielen ist. Und so ist das entstanden, ja.
Weißt du, was ich ganz toll von dir finde? Du bist ja die Frau mit der 4-Oktaven-Stimme.
4 ist übertrieben. Eine gute 3.
Vom,
ist auch schon nicht
normal. Vom tiefen A bis?
Nee, tiefes C.
Ah, vom tiefen
bis C bis?
Bis
C gewesen. Jetzt bin ich ein bisschen nach unten gerutscht, wie man hört. Jetzt ist es so das Kontra-A bis zum eingestrichenen A, wenn man so will.
Okay. Und deswegen hast du auch deinen Fans quasi ganz öffentlich gesagt, du willst eigentlich nicht mehr auf Tour gehen, weil du die, weil du nicht mehr so singen kannst wie früher.
Das ist ja auch ein bisschen schwieriger, das zu sagen. Im Prinzip ist es nicht ganz so. Erstens gibt es auch Dinge, dass man irgendwann auch ermüdet. Ich meine, ich bin ja jetzt über, bin ja 56 Jahre, habe ich Konzerte gesungen. Und zwar 2-Stunden-Konzerte und das mit dem ganzen Oktaven. Mhm. Es ist so, dass die Menschen, wenn sie, vor allen Dingen sind es die Menschen des Ostens, die mich lieben, die zu meinen Konzerten kommen. So. Und die lieben natürlich auch die Musik aus den 70ern. Und da war ich natürlich gerade mal 24 und so, wo ich meinen Höhepunkt, wenn du so willst, hatte mit 75, war das 1975. Das wollen die Leute hören. Und ich kann auch Stücke wie, weiß ich, Guten Tag, das sind Stücke, kann ich sagen, du mach mal einfach mal eine Terz tiefer, dann klingt das völlig anders. Mhm. Das sind andere Stücke. Das habe ich noch bis vor 2 Jahren gesungen.
Aber es ist toll, dass du das zugibst. Also, dass
das ist einfach normal. Ich bin immer etwas überrascht, dass die Menschen nicht wissen, dass Frauenstimmen tiefer werden, im Alter, wenn sie älter werden. Das ist normal. Bei mir sind es 1,5 Töne, ich weiß das genau. Und das ist nicht wenig. Also kannst bestimmte Songs wie Auf der Wiese, wenn du es tiefer singst, das wirkt nicht. Das braucht diesen Strahl, das Strahlen. So, und da habe ich, und die Menschen wollen das und das habe ich auch getan, aber das ist für mich anstrengend, weil ich eben tiefer geworden bin. Ich habe deswegen auch Woher Wohin in dieser Form gemacht. Das hat, macht mir überhaupt keine Probleme, das so zu singen. Aber die Menschen wollen mich, wollen ihre Jugend haben. Ganz genau. Detlef Petersen sagte, du, die wollen ihre Jugend
aber
mit dir haben.
Aber dann sollen sie in deine Lesung kommen.
Ja, die kommen in die Lesung. Da hören sie dann die Live-Konzerte. Wir spielen es ein.
Okay.
Also alles ist nicht möglich.
Es gibt dich noch.
Und ich danke dir.
Ich danke dir, dass du hier warst.
Ich danke auch.
Berlin Sounds Inside, der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch auch gerne in die anderen Folgen von Berlin Sounds Inside rein. Es gibt ja schon über 20 mit ganz verschiedenen Musikerinnen und Musiker der unterschiedlichsten Genres. Auch empfehlen kann ich euch den Podcast Das Wissen. Speziell die Folge zum Musikgeschmack. Da erklärt Christoph Drösser wissenschaftlich fundiert, warum wir uns für Schlager begeistern oder für Metal und manche nur für Klassik oder nur für Pop und wieso Menschen dazu neigen, sich angegriffen zu fühlen, wenn jemand ihre Lieblingsmusik nicht mag. Also ist echt spannend. Der Podcast Das Wissen mit gründlich recherchierten Hintergründen ist vom SWR und erscheint täglich. Berlin Sounds Inside ist ja vom RBB und erscheint nicht ganz so häufig. Alle paar Monate gibt es 10 neue Folgen. Aber die alten lohnen sich auch noch. Also hört rein in ARD Sounds oder Spotify und andere Streamingdienste oder seht euch die Berlin Sounds Inside Talks an. Die werden nämlich schön mitgefilmt und sind auch auf YouTube zu sehen und in der ARD Mediathek.